ARD.
Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und Michael Kind. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Er hat schon so vieles gespielt, war im Polizeiruf oder Tatort, lange Jahre bei der Küstenwache und er ist der Kubatski in der ARD-Serie Praxis mit Mehrblick. Auch darüber erzählt Michael Kind in unserem Podcast, den Sie auch in der ARD-Audiothek bekommen. Michael Kind ist inzwischen 70, hat im Dezember nochmal Ja gesagt und seine Birgit nach einem ganz besonderen Antrag geheiratet. Er mag Lissabon, guten Wodka und Schallplatten und natürlich Kino. Über all das plaudert er in unserem MDR Sachsen Sonntagsbrunch Podcast.
Man kennt Sie vom Polizeiruf, natürlich von der Küstenwache. Und Sie sind der Michael Kubatski in der Serie Praxis mit Mehrblick. Es gibt im April 4 neue Folgen.
Ja,
gleich 4-mal öffnet die Praxis in Sassnitz auf Rügen. Wie gern drehen Sie dort?
Wahnsinnig gern. Also ich meine, Rügen ist sowieso ein Gedicht. Also es ist eine der schönsten Inseln, die ich zumindest kenne. Ich habe, als DDR-Bürger war natürlich schon immer Rügen. Ich habe da immer auch noch Freunde und ich kenne da viele auch, sagen wir, geheime Ecken und sowas. Und es ist einfach eine traumhaft schöne Insel.
Ja, ist wirklich toll, Rügen. Am 12. April starten die 4 neuen Folgen, vorher in der Mediathek. In der ARD-Mediathek. Worum geht's denn diesmal? Können Sie ein bisschen was verraten?
Naja, es geht natürlich immer um die Ärztin, die versucht, die Menschheit zu retten, zumindest gesundheitlich. Und es sind, ich habe jetzt am Wochenende 2 Folgen gesehen. Es ist ja immer so, dass ich habe zwar die Drehbücher und weiß so in etwa, um was es geht, aber zu sehen habe ich es oft erst, wenn es ausgestrahlt wird. Aber der Regisseur für die ersten beiden Folgen von den ersten beiden Folgen hat eingeladen, da habe ich die gesehen. Also die erste Folge geht eigentlich darum, dass so also eine Mutter-Tochter-Beziehung, wo die Tochter sich versucht frei zu machen, weil sie einen Freund hat und der Freund ist aber so ein bisschen esoterisch und es geht ums Essen und vegan und das und das und das. So und dann aber auch mit Tabletten so. Also das ist, finde ich, eine sehr spannende, verrückte Folge, weil das ist ja mittlerweile, also auch in meinem Umfeld ist das ja, was wird gegessen, wie muss ich abnehmen, will ich gut aussehen, vor allem bei Frauen. Wir Männer stehen da ein bisschen drüber.
Aber das hat sich auch schon ein bisschen geändert, glaube ich.
Und die andere Folge, die hat mich natürlich am allermeisten fasziniert, die spielt am Pusser Theater. Also da ist eine Schauspielerin, die da die Hauptrolle spielt, die aber einen Unfall mit dem Pferd hat und wahrscheinlich die Rolle nicht spielen kann und dann versucht aber trotzdem so auch mit Tabletten und. Und das hat mich deshalb so gefreut, weil ich habe vor 34 Jahren eigentlich in diesem Theater, damals als Beleuchter, angefangen. Mhm. Also ich war in Anklam. In Anklam als Beleuchter tätig und das Putbusser Theater hatte ja nie ein eigenes Ensemble, also vielleicht ganz früher, aber jedenfalls zu meiner Zeit nie und das wurde immer von Anklam bespielt. Und da war ich da oben, das ist ja ein traumhaft schönes Theater, es ist wie gesagt Rügen, es ist Putbus ist eine traumhaft schöne Stadt und ich habe da versucht auch so, wenn ich Zeit hatte, so dann auch mal ein paar Tage oder so da oben zu bleiben und das war natürlich umso mehr jetzt, wo ich sage, und das ist schon wieder 34 Jahre her.
Und jetzt sind Sie der Kubatski in Praxis mit Mehrblick. Was spielt der diesmal für eine Rolle? Wieder schön im Freizeit, im Trilobal-Anzug?
Machen Sie sich bitte nicht lustig über diesen Anzug. Also das war ein langer Kampf, auch mit der Produktion. Nein, es war eine Rolle, eine Eintagesrolle. Und der Regisseur, den ist ein guter Freund von mir, der fragte, würdest du das machen? So. Und das war ja so, der Anfang war so, sie kommt aus dem Westen, also aus dem Ruhrgebiet und lässt sich da als Ärztin nieder und ich bin der typische Ossi, der sagt, ich habe die Wende nicht gewollt und wir haben FKK und das und das und da gibt's so den ersten Streit, so, und der ist sehr schön gefilmt. So. Und mir ging es darum, wie zieht man so eine Figur an? Und natürlich kamen die mit irgendwie Korthosen und das und das und das, wo ich mir sagte, Kinder, das ist alles hier feucht und ich weiß, wie es auf so einer Insel ist und sowas. Das ist, wenn denn Jeans, aber Jeans haben die anderen auch alle. Und ich komme ja aus Halle und ich sage, lassen Sie uns, wir fahren nach Halle, gehen den Boulevard hoch und runter. Da ist ein Vietnamese neben dem anderen und die haben solche Anzüge. Die haben nur solche Anzüge. Und dann konnte ich die Produktion so nach langem Hin und Her überzeugen und Heike Streich, die Produzentin, die hat mich letztens mal gefragt, die singt in irgendeinem Chor und sie hat schon zweimal Anfragen, wo bekommt man so einen Anzug her? Also der hat sich mittlerweile etabliert.
Die waren ja mal ganz modern, Anfang der 90er, ja, ja. Praxis mit Mehrblick läuft seit nunmehr 7 Jahren super erfolgreich im ersten. Was glauben Sie, macht diesen Erfolg aus?
Also ich denke erstmal Tanja Wethun. Die hält die Serie zusammen. Das ist einfach ein Gesicht. Ich kenne die schon Jahre vorher und sowas. Und ich habe sie im Prinzip durch Zufall bei ihrer ersten Rolle erlebt. Und schon da habe ich sie angeguckt und sagte, aus der Frau wird mal was. Mhm. Und die ist einfach, das ist ein Schatz. Das ist, wenn man diese Frau hat, das ist einfach, Männer lieben sie, Frauen lieben sie und sie ist eine super Schauspielerin, sie sieht gut aus und sie ist eben nicht nur eine super Schauspielerin, sondern auch ein ganz, ganz toller Mensch. Und als zweites würde ich sagen, ist das Rügen. Ja. Das ist Rügen, das ist diese Insel und als drittes das Ensemble. Also ich mache ja den Beruf schon eine ganze Weile, aber da oben, Realfilm hat da so ein Händchen für Menschen gehabt, die, also auch, vor allen Dingen auch hinter der Kamera, nicht nur vor der Kamera, hinter der Kamera. Es ist immer eine Freude, da hochzukommen. Wir sind ja alle irgendwie eitel, aber ich habe noch nie so wenig Eitelkeiten erlebt, ob vor oder hinter der Kamera, wie da oben. Und alle freuen sich aufeinander und es ist so ein Geben und Nehmen da oben. Das ist wirklich, und ich finde, das macht's wahrscheinlich aus.
Vor Nora Kaminski haben Sie so ziemlich am Anfang die Hosen runtergelassen.
Ja.
Ja, also im Film, ne?
Ja.
Haben Sie auch schon öfter gemacht, mit Herrn Quistek irgendwie auch mal, habe ich gesehen.
Da musste ich. Das war bei Heil, glaube ich, ne?
Aber ich glaube, das ist für Sie gar kein Problem, denn irgendwie haben Sie ja früher mal als Modell so ein paar, damals Mark, hinzuverdient.
Ach,
ne?
Wollen Sie hinaus. Ja, ich war, glaube ich, das erste und einzige freischaffende Aktmodell der DDR, weil ich habe in Halle, es gibt ja die Kunsthochschule Burg Giebenstein und da wurde ich habe so Musik gemacht, vor allen Dingen in Bands und habe auch nebenbei ein bisschen Post ausgetragen und irgendwann wurde ich mal angesprochen von der Bildhauerei, ich mache da das und das, ich muss ein Denkmal machen, Walter von der Vogel, würdest du bei mir sitzen? So, ja, okay. So, und wie das so im Osten so war, da habe ich dann eine Weile da Modell gestanden und dann kam die Staatssicherheit und dann hieß es, sie haben hier das Recht, aber auch die Pflicht zu arbeiten in unserem Land und sie müssen jetzt irgendwie. Und dann wollte ich mir was suchen und da war Willi Sitte, der hat gesagt, nee, der Junge, der muss bei mir stehen hier, also der so. Und der hat sich dafür eingesetzt, dass ich einen Schein bekommen habe, was, glaube ich, sonst nicht gab, sonst hat man das nebenbei gemacht und
ja,
sowas.
Ja.
Und ich war freischaffendes Aktmodell. Und dadurch war ich ein bisschen an das Nacktsein gewöhnt. Das war in der Plastikabteilung einfacher als in der Malerabteilung. Ich habe 2-3 Mal in der Malerabteilung Aushilfe gemacht und das im Sommer. Und wenn Sie da oben nackt stehen und da sitzen die schönsten Mädchen da unten leicht bekleidet, dann musste ich das kommunistische Manifest hin und her überlegen, um ja nicht auf dumme Gedanken zu kommen.
Vor den neuen Folgen der Praxis mit Mehrblick plaudern wir und ich weiß, so ein Sonntag ist bei Ihnen zu Hause immer was ganz Besonderes.
Ja, ich bin kein Frühstücker. Auch heute habe ich noch nicht gefrühstückt. Ich trinke zwar meinen Espresso, den brauche ich früh morgens. Dann habe ich mich so recht gemacht und bin hierher gekommen. Und ich bin jetzt so, das Frühstücken, so gerade in meinem Beruf, hat immer was mit Eile zu tun. Und da bin ich nicht so der Freund davon. Außerdem, ich war ja jahrelang fest am Theater. Da geht man in der Kantine und da nimmt man seine Schrippe aus der Kantine. Und das ist heute noch so beim Drehen. Da gibt es ja auch immer Catering und dann so. Aber sonntags nehme ich mir die Zeit. Wir haben einen französischen Bäcker ein Stückchen hin. Da steige ich jeden Sonntagmorgen aufs Fahrrad, fahre dahin und hole mir Croissant, also 2 Croissants und ein Baguette. Und und dann wird richtig ausgiebig gefrühstückt. Sowas. Mhm. Und das liebe ich. Also wenn man sich die Zeit nehmen kann.
Ja. Jetzt haben wir das Osterfest. Da ist ein bisschen Zeit.
Da ist Zeit, ja.
Wie bedeutsam ist Ostern für Sie? Vielleicht heute nicht mehr, vielleicht als Kind?
Ja, als Kind war es natürlich spannend. War es spannend und so. Und ich habe selber zwei Kinder, aber die sind eben mittlerweile erwachsen. Und mit den Kindern war es so wie Weihnachten, Ostern, diese Feste waren immer spannend mit den Augen von den Kindern. Ja. Aber die sind längst aus dem Haus.
Gut, da gibt es ein Osterei mehr.
Ob das gefärbt ist oder nicht. Ich meine, Frau macht das immer noch so ein bisschen, weil sie hat, wir haben jetzt auch ein Enkelkind. Sowas, da wird sicherlich irgendwie ein bisschen was gemacht, aber ich bin jetzt nicht so mit Festtagen so.
Sie haben mir erzählt, Sie waren aber ein Spätstarter, was die Schauspielerei angeht, denn eigentlich wollten Sie Musik machen.
Ja, also ich habe Musik gemacht als junger Mensch und so, in Halle in verschiedenen Bands. Ja, und das sollte auch meine Zukunft werden. Und ich habe dann auch kurz in Weimar Musik angefangen zu studieren, ein halbes Jahr, und hatte damals ein bisschen versucht zu tricksen, was die Volksarmee, die ist mir auf die Schliche gekommen. Jedenfalls hat die DDR-Volksarmee, Nationale Volksarmee, mich aus dem Studium rausgezogen und nach Bad Frankenhausen versetzt. Da gab es wieder einen Singleclub, in den ich dann sofort integriert wurde. Und da war unter anderem Michael Schweighöfer, also der Vater. Mhm. Und der war damals in Eislim am Theater. Und der versuchte natürlich in jeder freien Minute, wenn da Premieren waren, nach Eislim zu kommen, so einen Ausgang zu beantragen. Und da habe ich mich mit dran gehängt. Und da habe ich das erste Mal so ein bisschen was so Theaterluft geschnuppert. Und Micha meinte immer, Mensch, weil wie du Geschichten erzählst und du bist ein geborener Schauspieler, das hört man sich an und das war's dann. So, jetzt kam ich nach anderthalb Jahren von der Armee wieder zurück. Meine Band hatte natürlich mittlerweile einen anderen Sänger und ich hing ein bisschen rum und wusste jetzt nicht so, ich war dann schon 25 und lag mal nachts irgendwie so in meinem Bett und dachte mir, was ist denn jetzt, wie soll's denn jetzt weitergehen? Und ich hatte natürlich in Halle die Burg Giebenstein, das war alles toll, aber diese Leute hatten alle, meine Freunde, die waren Keramiker, Bildhauer und Maler oder sowas, die hatten alle was und ich nicht so richtig. So, und dann fiel mir ein, der Schweighöfer, die sind damals von Eisleben nach Anklam ans Theater gegangen. Und dann hatte ich ja kein Auto, dann habe ich einen Freund angesprochen, dann kannst du mich am Wochenende da hochfahren, dann bin ich da hochgefahren. In der Hoffnung, dass ich da irgendwas werden die schon für mich haben. Ich hatte ja auch nicht viel Gepäck. Also ich habe ein paar Schallplatten, ein paar Bücher, ein bisschen Bettwäsche und das war's. Ein paar Klamotten. So, und dann bin ich da hoch und dann haben die mich ganz groß angeguckt. Ich dachte, ich könnte irgendwas mit Kunst machen, so Regieassistent oder sowas. Nee, aber es war die Stelle eines Beleuchters frei und ich habe mal Elektromonteur gelernt. Ich dachte, okay, das mache ich. Und da habe ich dann angefangen, Blut zu lecken. Da habe ich dann von oben natürlich von der Beleuchterbrücke zugeguckt, wie die unten probieren und dachte mir, das kann ich auch, beziehungsweise das würde ich aber ganz anders machen. Und habe mich, also es war für mich klar, dass ich nicht in Anklam alt werden will. Das war so, ich brauchte dieses Jahr in der Fremde, will ich mal sagen, um nachzudenken, wo will ich denn eigentlich hin? Mhm. Und da war mein Hauptziel eigentlich, die Seefahrtsschule Wustrow, weil ich wollte ein bisschen was von der Welt sehen, ohne jetzt die DDR verlassen zu müssen. Ich hatte einige Freunde, die dann rübergemacht waren und teilweise auch im Knast saßen oder so. Das wollte ich alles nicht. Ich wollte schon wieder zurückkommen. Und das war mit der Seefahrt, war das irgendwie, dachte ich, das geht so. Außerdem hatte ich natürlich den Traum, tolle Hafenstädte und in jedem Städtchen ein Mädchen und sowas. Ja, also wurde mir später alles ausgeredet. Das ist, weil die Schiffe kommen gar nicht mehr rein in den Hafen, die liegen alle draußen und so. Und dann habe ich mich Seefahrtsschule Wustrow beworben und aus Quatsch eigentlich so. Die Schauspielschule Berlin, die Ernst Busch. Und die Ernst Busch hat als erstes geantwortet.
Die waren schneller.
Mhm. Und dann bin ich dahin und die haben mich sofort genommen. Ich habe da vorgesprochen und also normalerweise geht man doch so, ja, nochmal von der Schauspielerin zur nächsten und dann sagen die, gut, aber kommen Sie nächstes Jahr nochmal wieder. Nein, ich wurde sofort genommen. Also ich hatte dann, das war erstmal das Vorsprechen sozusagen, dann hieß es, gucken Sie sich nochmal den Petruccio und den Malvolio an. Und dann habe ich da zu dem Professor Gaillard gesagt, Entschuldigung, wer ist Petruccio und wer ist Malvolio? Und dann wird er fast in Ohnmacht gefallen. Entschuldigung, kennen Sie nicht Shakespeare? Ich sage, doch, natürlich kenne ich Shakespeare, aber ich kenne nicht Malvolio und kenne nicht Petruccio. Und dann hat er mir gesagt, das eine ist widerspenstige Zähmung und das andere, was ihr wollt und so. Okay, dann bin ich wieder nach Anklam gefahren und habe mir das angeguckt, habe mir da die Rollen draufgedrückt, bin wieder hin und habe gesagt, okay, dann geht's nehmen wir los. Das mein Problem oder das Problem der Schule war, eigentlich ist das Aufnahme die Höchstalter 24. Und ich war schon 26 und hätte angefangen mit 7 oder habe dann auch angefangen mit 27. Und da es ja zu DDR-Zeiten keine Arbeitslosen gab, musste dann das Theater Anklam einen Vertrag unterschreiben, dass wenn ich jetzt unbegabt bin und wenn ich nicht gut ankomme und kein Theater will mich weit und breit, dann müssen die mich auf jeden Fall wieder nehmen.
War doch aber gut aus heutiger Sicht alles,
ja,
ne?
Ja, aber das ist Gott sei Dank nicht eingetreten, da hatte ich dann großes Glück schon.
Sie sind im letzten Sommer 70 geworden, aber ich glaube und hoffe, dass Sie nicht an Rente denken.
Überhaupt nicht.
Ja.
Nur, es gibt einen Moment und ich kann nur sagen, also die Rente, wenn man sie richtig nutzt, ist was Tolles. Ich habe jetzt auch viel mehr Zeit, endlich mal das zu lesen, was ich immer lesen wollte und so. Und das ist halt in meinem Beruf ist das so, ich habe das erste Mal nicht viel. Also ich könnte noch nicht mal die Miete richtig bezahlen. Aber ich habe das erste Mal in meinem Leben jeden Monat Geld auf dem Konto, ohne dass ich was dafür mache. Das finde ich schon mal nicht schlecht. Aber das andere ist ja, ich liebe diesen Beruf so. Und ich möchte, wie letztens Molière ist auf der Bühne gestorben. Also das ist so, ich möchte vor der Kamera. Also so lange wie der Kopf noch mitmacht, der Körper noch so halb mitmacht und vor allem die Caster, also die mich besetzen, mitmachen.
Aber sagt der Körper manchmal auch, och, jetzt bräuchte ich ein bisschen mehr Pause, mal Füße mehr hochlegen?
Ja, das sagt er fast, das sagt er fast jeden Morgen. Ja, es ist wirklich, wenn ich aus dem Bett aufstehe, ich brauche ein bisschen länger als früher.
Ja.
Aber dann kommt diese 5 Kilometer und nach diesen 5 Kilometern fühle ich mich wie neu geboren, frisch, wo ich sage, jetzt noch ein Espresso, meistens mache ich davor ein Espresso und danach noch ein Espresso und dann kann der Tag beginnen. Und und dann sind auch die leichten Schmerzen, die sind weg.
In Praxis mit Mehrblick gehen Sie ja gerne zum Arzt.
Ja.
Wie ist denn das so im Privaten bei Ihnen? Nö.
Eigentlich nicht mehr. Ich meine, ich kenne auch keinen, außer vielleicht meine Schwiegermutter, die gerne zum Arzt gehen. Sowas. Aber so, je älter wir werden, umso wichtiger sind dann Ärzte. Und man muss dann manchmal denn doch hingehen. Sowas. Obwohl ich merke jetzt so, durch dieses neue Gesetz, man kann jetzt auch anrufen. Also früher musste man ja, wenn die Medizin ausging und sowas, da musste man wieder hin, da wurde das alles neu vermessen und sowas. Jetzt ruft man da einfach an und sagt, meine Tablette so und so, die geht aus und am nächsten Morgen ist das Rezept im, ja.
Sie sind ein sehr pünktlicher Mensch. Ich finde, das ist eine tolle Eigenschaft.
Ja.
Ich versuche auch immer sehr pünktlich zu sein. Es gibt bei ihm aber eine Geschichte dazu, warum Sie so pünktlich sind.
Ja, ich hatte einen Dozenten, ich hoffe, ein paar kennen ihn, Dietrich Körner, ein ganz, ganz, also körperlich auch großer, aber traumhaft großer Schauspieler am Deutschen Theater, der mich sehr beeinflusst hat. Und den hatte ich als Lehrer zum Szenenstudium. Und ich wohnte damals in Weißensee, fahre mit der Straßenbahn zur S-Bahn, steige in die S-Bahn ein. Und die S-Bahn fährt los und bleibt plötzlich mitten auf der Strecke stehen. Es stellte sich dann irgendwann raus, die Gasometer wurden gesprengt, was aber auch ja vorher nicht groß kundgetan wurde, sonst hätte ich einen anderen Weg genommen. Ich kam also nicht aus dieser, die Türen waren auch alle zu, ich kam nicht raus. Ich hatte eine Verspätung vielleicht von 5, 6 Minuten. Und dann hat mich Dietrich Körner mit seiner tiefen Stimme, mein lieber Freund, 19 Uhr geht dieser verdammte Lappen hoch. Sie haben da zu sein. Nicht einen im Publikum interessiert es, ob Gasometer gesprengt wurden, ob Ihre Frau Sie verlassen hat, ob Ihre Mutter gestorben ist. Sie haben da zu sein. Und das werde ich nie vergessen, dass sowas prägt. Und ich gerade in meinem Beruf ist es ja so, es hängt ja auch so viel Geld dran. Und ich finde, eine Pünktlichkeit hat auch was mit einer Wertschätzung dem anderen gegenüber zu tun.
Sie haben 1997 bis 2000 16 den Leiter der Küstenwache Einsatzzentrale gespielt. Eine lange Zeit. Wie gern erinnern Sie sich daran?
Es ist so, dass ich mich eigentlich an alle Arbeiten, die ich im Rückblick habe, es gibt kaum eine Arbeit, wo ich sage, Gott sei Dank ist das vorbei. Mhm. Und das war ähnlich wie jetzt. Das war eine Familie. Ich habe teilweise heute noch zu bestimmten Menschen aus dieser Küstenwache noch zu tun, wo ich sage, das sind nach wie vor auch Freunde von mir. Und das fing alles ein bisschen schwer an. Also ich kriegte dieses Angebot und bin da hoch und habe gemerkt, also ich bin damals mit einer Einstiegsfolge gefangen worden, die mir sehr, sehr gefallen hat. Und zwar es gab einen Chef von der Küstenwache, Bodo Wolf, auch ein wunderbarer Schauspieler. Und der wurde aber umbesetzt, aber nicht, weil er irgendwie nicht gut war, sondern weil es nicht funktionierte. Du brauchst, wenn du ein Ensemble an Schauspielern hast oder an Figuren hast, brauchst du so einen Widerpart. Und der war so die Vaterfigur des Regisseurs und dadurch war alles nur nett, waren alle nur, denn die brauchten so einen, ich sag das jetzt mal, zum Sonntagvormittag ein Arschloch brauchten die. Ja. Und da kamen die auf mich. Und die Folge, wie ich reinkam, war die, dass ich praktisch so von außen als Ermittler kam, weil ich wusste, es kommt aus Russland, kommen immer Schiffe mit irgendwelchen Drogen. Und wenn ich denen von der Küstenwache dann sagt, da ist wieder ein Schiff, so, und kontrolliert das, nehmt die mal hops, waren da keine Drogen mehr drauf. Ja. Und durch vor allen Dingen meine Kleinarbeit kam dann raus, dass der Verräter Bodo Wolf, also der eigentliche Chef der Küstenwache, der hatte dann natürlich eine kranke Frau und die musste in Amerika operiert werden, der brauchte also Geld. So. Und deshalb, so kam ich da rein. Und das war ein ganz schöner Start für mich, aber für die Kollegen, die jetzt mit mir spielen sollten, war das schwierig. Und für mich war es natürlich am allerschwierigsten, weil oft ist es ja so, gerade zum Anfang, dass eine Figur oder ein Charakter, eine Figur, ein bisschen auch was über den Charakter des Menschen erzählt. So, das sind manchmal schmale Grade, sage ich mal so. Ne? Also ein Kommilitone von mir, Thomas Rühmann, in aller Freundschaft, der ist schon mehrmals angesprochen worden, da ist eh mein Kran, können Sie mal. So, und ich habe dann ein Vierteljahr oder sowas da mitgespielt und habe dann gemerkt, das funktioniert nicht so, weder für mich noch für das ganze Produkt und bin dann ausgestiegen. Das war schön, aber ich hatte genug andere Sachen zu tun. Ich habe aufgehört. So, und wir machten dann im Winter, damals jedenfalls, machten wir dann immer Pause. Und das ging dann so im Frühjahr, im Mai meistens wieder los. Und im Frühjahr kam dann die Produktion wieder zu mir und sagt, ja, wollen wir nicht doch nochmal versuchen? Und da haben wir uns nochmal drüber unterhalten, wie denn die Figur sein müsste, dass es so auf der einen Seite ein fieser Typ ist, der so, ich kenne das von der Armee, der dann über den Schrank drüber greift und da ist Staub und da. Mhm. Aber wenn es drauf ankommt, hält er unheimlich seine Leute zusammen und liebt seine Leute und sowas, ja. Und man lacht, wenn der auf der Bananenschale ausruht. Also so eine Figur. Und das wurde dann ein bisschen umgeschrieben. Und im Nachhinein war ich natürlich wahnsinnig froh, dass so. Also, weil Arbeit in diesem Beruf ist wirklich ein Segen.
Ich fand Uniform stand Ihnen aber gut.
Das sagt meine Mutter auch immer, ja.
Okay. Gedreht wurde da an der West-Ostsee.
Ja, Timmendorf, Neustadt. Da,
nicht Lübeck. So schön wie bei uns, oder?
Gar nicht. Okay. Also ich will nichts gegen Timmendorf und die Ecke da oben. Ich habe mich auch sehr wohl gefühlt. Aber ja, es ist einfach, die Ostseeküste ist einfach gewachsen. Also ob man da jetzt Usedom, Hiddensee oder wo auch immer ist, sind gewachsene Dörfer oder Kleinstädte oder Orte. Und zum Beispiel Timmendorf ist so, da stehen ein paar Hotels, da sind große Villen. Aber diese Holzbauten, die man hier an der Ostsee hat, die fehlen.
Sie sind in Halle geboren, haben es schon gesagt, dort aufgewachsen. Was verbindet Sie heute mit Halle? Nicht mehr viel?
Es wird weniger. Mhm. Also viele, viele Jahre war es so, dass ich so immer, wenn ich so nach Halle gefahren bin an Wochenenden, so spätestens ab Bitterfeld schlug mein Herz höher. So, und da lebt noch meine Eltern noch, die sind jetzt tot und sowas. Ich habe zwar da immer noch Freunde und fahre dann ab und zu noch mal hin, aber es ist nicht mehr so. Ich habe immer eine ganze Weile, wenn ich mich verliebt hatte in eine Frau, die dann irgendwie mit, wo ich dachte, mit der könnte man länger irgendwie zusammen verbringen, die habe ich dann immer mit nach Halle geschleppt und habe dann mit ihren Augen Halle mir angeguckt, beziehungsweise habe ich geguckt, wie sie Halle aufnimmt. Und Halle war jedenfalls zu DDR-Zeiten, also wenn man aus dem Zug ausstieg, nicht wirklich toll. Also da damals noch Thälmannplatz, jetzt wieder Riebeckplatz, das war, der Boulevard war auch nicht das Beste und sowas. Am Markt unten, da war es dann der Hallmarkt und dann hatte ich natürlich auch Geschichten, ja, also die Saale, die durch den Porphyrfelsen, Burg Giebenstein, Moritzburg. Und es ist eine, dadurch, dass es eine Studentenstadt ist, hat die natürlich einen Flair, aber man muss es sich erarbeiten oder sich für sich entdecken.
Sie haben aber mal in Halle noch mal inszeniert, irgendwie ein Stück mit auch ehemaligen Kommilitonen, ne?
Das stimmt, genau. Und zwar, das ist jetzt auch schon wieder 5 Jahre her, glaube ich. Und es war so, es ging mir so durch den Kopf, wo ich so über mein Leben nachdachte und so. Ich habe so ein Glück, dass ich eine Hälfte meines Lebens oder einen Teil meines Lebens in dem einen System groß geworden bin und jetzt in dem anderen System arbeite. Und dachte mir so, da würde ich gerne was erzählen. Und ich habe eine ganze Reihe von Kommilitonen, die alle noch in Lohn und Brot sind. Also wie gesagt, Thomas Rühmann da in der Sachsenklinik, Manuel Seberon, jetzt leider tot, vor 1,5 Jahren gestorben, Intendant in Senftenberg, Matthias Brenner, Intendant in Halle, Achim Lätsch, der spielt in ja auch in so einer Münchner Serie irgendwie. Dann dachte ich mir, ich muss mich mit denen mal treffen und dann habe ich jeden Einzelnen besucht und wir haben uns über unsere Entwicklung so unterhalten. Und was in der Öffentlichkeit ja oft irgendwie so erzählt wird, ja, im Osten war es dunkel und da war es dreckig und jetzt ist doch die große Freiheit, da ist was dran, aber das ist eben nicht alles.
Genau.
Also ich sage immer, ich habe auch in der DDR gelacht, geweint, geliebt, gehasst, also so, ich habe das alles gehabt und ich habe heute ein schönes Leben, ich möchte das andere nicht zurück, möchte das andere System auch nicht zurückhaben. Aber ich stehe zu dieser, das war meine Jugend, das war meine Kinder, das war meine Jugend und so. Und das war eigentlich so die Grundlage dessen und dann habe ich mich mit den Leuten zusammengesetzt und dann haben die von sich erzählt und die haben eigentlich genauso geredet. Ja, und das war, wie ich finde, eine sehr eigene, auch, wie ich sage, tolle Inszenierung und vor allen Dingen, es war dadurch, dass eben so eine Reihe von Menschen, die bekannt sind durch Bühne, Funk und Fernsehen, war das immer sofort ausverkauft.
Es gibt die Schnellantwortrunde für Michael Kind. Text lerne ich?
Ganz schwer. Ich muss mich richtig hinsetzen. Es gibt Kollegen, die, Kathi Thalbach zum Beispiel, die guckt sich so eine Seite an, legt beiseite und macht das.
Echt?
Und ich beneide sie. Ich muss mich wirklich um jeden Satz, und ich habe, mittlerweile gibt es ja Handys, ich schreibe mir da drauf, dann gucke ich, lese ich da. Wie war der Name? Was war? Also ich, der Kopf. Und das wird schlimmer, sage ich nur. Es wird schlimmer.
Das Leben ist schön, wenn?
Ja, ich finde das Leben immer schön. Ich glaube, ich bin ein Glückskind. Also bei mir ist das Glas immer halb voll. Und natürlich, ich habe Rotz und Wasser geheult und ich habe auch große Pleiten erlebt. Aber was soll's? Die legt man dann irgendwie beiseite und ja, und dann geht's. Bisher, toi, 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 ging's immer weiter.
Geld gebe ich gern aus für
Essen und Musik. Also ich bin ein Schallplattenfreak. Also ich gestern wieder, ich sag mir immer so, Mann, du hast, oder meine Frau sagt immer so, du hast, wie viel Schallplatten willst du noch und wohin? Und dann gehe ich in den Laden und dann wollte ich was ganz anderes gestern und da wollte ich mir einen Anzug kaufen und dann dachte ich, ach nee, der sieht nicht gut aus und den auch nicht. Und dann nebenan war ein anderer Laden, da gab es Schallplatten und dann gehe ich wieder raus mit 4 Schallplatten.
Okay. Was mich an anderen stört?
Wir reden kaum noch miteinander. Und wenn, dann haben wir so vorgefertigte Meinungen. Ich bin ein Freund der Dialektik und dieses Miteinander reden. ich muss sie nicht immer recht haben. Ich gucke mir Filme zum Beispiel an und bin manchmal froh, dass ich zu meinen Kindern gehen kann, die auch ein bisschen Cineasten sind, und höre mir an, was die so darüber sagen. Und dann denke ich, ah, das stimmt ja, ich fand den Film nicht gut, aber wenn aus dem, ja. Also ich finde, wir hören zu wenig zu. Das stört mich.
Für Politik interessiere ich mich.
Sehr.
Vor einem langen Drehtag gönne ich mir
gutes Essen. Und ein bisschen Ruhe für mich.
Nach einem anstrengenden Drehtag gönne ich mir wieder gutes Essen.
Wieder gutes Essen und ein gutes Tröpfchen. Also ich bin ja so ein Wodka-Sammler und Wodka-Trinker. Also ich trinke dann gerne so ein, zwei, manchmal auch drei gute Wodka.
Mhm. Passt zur nächsten Frage. Ich sündige gern mal bei.
Beim Wodka,
okay.
Ja.
Okay. Ein Tag war gut, wenn?
Wenn ich mir was vorgenommen hatte und ist es aufgegangen, oder wenn mich etwas überrascht hat. Also ich bereite jetzt wieder ein neues Stück vor, so die Messerschlager Gisela an der Komischen Oper. Da hatte ich jetzt gestern eine Kostümprobe, vorige Woche eine Musikprobe, und dann haut mich um, wenn die Leute das völlig anders sehen, als das im Buch steht, und ich das weiß von Gerd Naczynski und sowas, das macht mich. Da gehe ich raus und dann gehe ich halt in den Laden und sage, 4 Schallplatten, bitte.
Sie sind nicht nur im Fernsehen zu erleben, Sie haben es schon gerade gesagt, die Komische Oper in Berlin wartet.
Ja, da freue ich mich, ich hätte fast gesagt ganz besonders, ich freue mich auf eine andere Art sehr, 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 sehr. Weil es gibt einen Regisseur, Axel Ranisch, das ist einer der verrücktesten, also ich kenne eine Reihe von verrückten Regisseuren, aber der ist ganz besonders verrückt. Und der hat ausgegraben dieses Gerd Naczynski-Stück von 1962, Messeschlager Gisela. Mhm. Ich will nicht sagen, mit dem bin ich groß geworden, aber mit der Denke. Also das geht ja darum, dass in Berlin ist das Modeinstitut und so. Und da gibt es der eine Teil, die wollen die Mode so machen, wie wir sie immer gemacht haben. Da gibt es junge Kreative, die machen sie anders. Und dann fahren sie zweimal im Jahr nach Leipzig zur Messemode und wollen da ihre Produkte da vorstellen. Und sie wohnen dann bei Primchen, also bei mir. Und da sind die ganzen Intrigen. Und ich schüre teilweise die Intrigen oder muss sie dann auflösen und das machen. In eine richtig tolle Rolle. Ich bin natürlich auch, glaube ich, wegen meines Dialektes genommen worden, aber so. Und das ist sehr, ja, aus den 60er Jahren. Und wenn, dann liest du das und sagst, na ja, gut, das war damals, aber wen das interessiert das heute noch? Und ich habe das neue Textbuch noch nicht, aber durch diese musikalische Probe habe ich schon 2, 3 Texte von Liedern. Und gestern bei der Kostümprobe, das, wo ich denke, Mensch, das wird ja alles ganz anders, und da freue ich mich wahnsinnig drauf.
Zurück zur Praxis mit Mehrblick. Das schauen Sie dann zu Hause in Ruhe mit Ihrer Frau auf dem Sofa?
Nee, eigentlich nicht. Nee, ich bin jetzt nicht so, dass wir uns, also erstens mal gucken wir relativ wenig Fernsehen. Mhm. Wir gehen viel ins Kino. Momentan habe ich auch noch einige Filme offen, weil ich bin in der Akademie, in der Filmakademie. Mhm. Und da muss man die ganzen Filme, die jetzt dieses Jahr gemacht worden sind oder letztes Jahr gemacht worden sind und dieses Jahr jetzt rauskommen, bewerten. Und das finde ich ein großes Privileg. Und man sieht da Filme, wo ich eine ganze Reihe Filme, die zwar im Kino Premiere haben, aber nach einer Woche weg sind oder sowas. Und wenn du da keine Zeit hast, dann hast du nicht gesehen. Und jetzt habe ich die alle da und kann mir die Filme sozusagen angucken. Und da sind Meisterwerke dabei.
Wenn Sie sich selbst anschauen, so wenn so ein Film fertig ist das erste Mal, wie kritisch gucken Sie da hin? Wie sind Sie da so gestrickt?
Das wird im Alter besser.
Okay.
Früher ging das gar nicht. Also ich fand mich so scheiße beim, also so schlecht immer. Und ich habe auch so, das ist ja das Verrückte beim Film. Beim Theater weiß man ungefähr, wie es läuft. Sowas, ja. Das merkt man das auch mit dem Publikum. Beim Film ist es ja so, du kannst was spielen oder du hast dir zu Hause was ausgedacht. Es gibt kaum noch Zeiten zum Probieren. Zu DDR-Zeiten hattest du viel Zeit zu probieren, dann wurde, weil das Filmmaterial so teuer war, wurde dann eben so, wir probieren und dann so Kamera ab und ja, und wenn es dann noch Westmaterial war, was ich auch 2, 3 Mal hatte in Filmen, dann war alles, oh, das muss mit einer Einstellung klappen, so. Heutzutage ist Material, ne, das ist ja alles irgendwie elektronisch, das ist überhaupt kein, also es wird auch kaum noch probiert, es gibt es ist kaum Zeit. Also du musst einfach so das machen und gut. Ein Film, finde ich, entsteht immer zweimal. Also einmal in dem Moment, wo du es machst, und dann beim Schnitt. Und beim Schnitt bin ich ja als Schauspieler nicht mit anwesend. Und ich kann wunderbar gespielt haben. Der Regisseur will aber was ganz anderes, sieht die Partnerin, weil sie besser aussieht als ich vielleicht oder wie auch immer. Und dann ist die ganze Zeit immer nur die Kamera auf der Partnerin. So. Mhm. Ich habe es aber auch schon erlebt, dass ich bei Produktionen dabei war, wo ich dachte, warum habe ich diesen Beruf gewählt? Ich bin doch so eine Pfeife, ich kann es doch nicht. Und fand mich sowas von schlecht. Und dann ist der Film fertig und dann gehe ich mit einem Freund oder mit meiner Frau ins Kino und wir gucken den und ich sage, na guck doch mal, das sieht doch gut aus, das ist doch toll. So. Also ich will nur sagen, ich habe früher ganz große Schwierigkeiten, es zu sehen und jetzt geht es, es wird besser.
Mhm. Sie haben vorhin von Ihrer Frau gesprochen, ich habe von Ihrer Frau gesprochen, aber Sie haben ja erst vor kurzem geheiratet.
Ich habe jetzt, ja. Na, so mit 70, das ist auch so eine verrückte Geschichte. Und zwar, ich kenne meine jetzige Frau schon zu DDR-Zeiten, die war Regieassistentin am Berliner Ensemble. Die ist dann aber rübergemacht und dann haben wir uns aus den Augen verloren. Und dann haben wir uns vor 10 Jahren so auf der Straße wiedergesehen. Da habe ich sie zu meinem Geburtstag eingeladen und seitdem sind wir mehr oder weniger zusammen. Und und irgendwie, es war so ein Tag, sie ist dann auch richtig zu mir eingezogen und sowas. Und es war aber so ein Tag, wo die Miete exorbitant erhöht wurde und was mit dem Vertrag nicht war. Und sie ist jetzt Lehrerin, es ging auch irgendwas. Es war jedenfalls so ein Tag, wo man sagt, wären wir nur im Bett geblieben. Und das wollte ich den nicht enden lassen und bin zum DVD-Regal gegangen und habe, ich weiß nicht, ob man hier Werbung machen kann, aber den Film Mamma Mia rausgenommen. Mhm. Und hab den eingelegt und dann war Griechenland, diese weißen Häuser, dieses blaue Meer, diese Männer, die alle nicht singen können, die Frauen, die alle gut aussehen und gut tanzen können, Meryl Streep zum Niederknien. Und wir waren am Ende dieses Films beide so, ach, ist das Leben ist doch toll. Und da hab ich gesagt, du, würdest du mich auch heiraten? Ja. Sie hat ja gesagt. So, und dann war das Problem, Das hatte ich überhaupt nicht überlegt. Du kannst heute nicht mehr einfach heiraten. Es reicht auch nicht, dass du nach Halle schreibst oder anrufst oder wie auch immer. Und ich brauche eine Geburtsurkunde. Nein, du musst auch noch nachweisen, dass du von da nach da. Ich war schon mal verheiratet. Es reichte nicht die Scheidungsurkunde, sondern ich musste nach Luckenwalde intervenieren, weil wir haben damals in Luckenwalde geheiratet und dann musste mit also es ist ein Bürokratismus in diesem Lande mittlerweile, wo der ist unvorstellbar. Ich habe einen sehr, sehr guten Freund, der wollte zur gleichen Zeit heiraten. Der ist nicht verheiratet, der hat es nicht gemacht. So, jetzt war das, wir hatten alles zusammen und meine Frau wollte irgendwie gerne, lass uns versuchen noch dieses Jahr, also letztes Jahr. So, und es war aber alles voll. Es gab nicht. So, und irgendwie kannte aber diese Standesbeamtin, die hatte mich gesehen und plötzlich rief die am Dienstagabend an und sagte, Herr Kind, am Donnerstag 10.45 Uhr wäre noch ein Termin frei. Da sind welche abgesprungen. Ich sage, nee, nehmen wir. So, dann bin ich um 10 zur Schule vorgefahren. Hab Birgit, so heißt meine Frau, eingeladen. Im Auto hat sie sich umgezogen. Dann sind wir dahin, haben das Ja-Wort gesagt, sind ins Kempinski gegangen, haben Champagner getrunken, ein Glas Champagner. Dann sagte sie, so, jetzt muss ich auch wieder los, der Unterricht geht weiter.
Herrlich.
Und da habe ich sie wieder in die Schule gefahren. Abends haben wir dann noch
den Hochzeitstag vergisst man dann aber
tolle,
auch nicht.
Eine tolle Party noch gemacht und sowas. Nee, aber das war unsere Heirat, ja.
Wir haben schon vor unserem Gespräch festgestellt, dass wir so einiges gemeinsam haben. Zum Beispiel waren wir beide mal Leichtathleten.
Genau.
Also was ich nicht so gern gemacht habe, die Mittelstrecke, das haben Sie wiederum gemacht.
Das habe ich gemacht. Es war ja, zu DDR-Zeiten gab es ja, ich weiß nicht, wie die sich nannten, also Menschen, die so von Schule zu Schule gingen und guckten da, wo sind da bei Sportfesten, wo sind da Talente. Also es fiel ja da kaum jemand durchs Netz. Und so wurde ich dann requiriert für Leichtathletik, Mittelstrecken. Und dann habe ich angefangen, so Crossläufe zu machen und habe da auch ein paar Mal gewonnen. Und so wurde ich dann praktisch SC Chemie. Das war Profisport. Also ich habe mit Leuten wie Kuschmann, Waldemar Szczepinski, die waren in meiner Trainingseinheit.
Der berühmte Waldemar.
Da war ich zwar der Jüngste, aber das war in meiner Trainingseinheit. Ich sollte nach Leipzig an die Sportschule, die KJS. Und meine Eltern haben gesagt, nee, der nee, das wollen wir nicht. Mhm. Heute sage ich Gott sei Dank, damals fand ich es irgendwie komisch, weil ich musste die normale Schule machen, durfte zum Beispiel nicht Fahrrad fahren, weil da andere Muskeln ausgebildet wurden. Und wir hatten 3 oder 4 Mal die Woche in der Heide, es gibt eine Heide in Halle, da bin ich gerne gelaufen, weil da konnte, hat auch das Auge was gehabt und sowas, da sah man bestimmte Tiere mal und sowas, also war, und aber 2 oder 3 Mal die Woche im Sportdreieck auf der Aschenbahn. 10 Kilometer, 25 Bahnen.
Wow.
Und das ist auch sowas, wo du sagst, so, da musst du dir schon Gedanken machen, wie schaffst du das? Ja? Das war die blanke Härte, für mich jedenfalls. Ich kann nicht sagen, dass ich wie andere, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war, so mit bestimmten Pillen oder sowas, habe ich keine Erfahrung. Es war mit dem Essen ein bisschen, da sollte man mehr essen, das weniger. Und wie gesagt, ich durfte nicht Fahrrad fahren, weil da falsche Muskeln ausgebildet wurden. Aber ich kann nicht sagen, dass ich irgendwie Tabletten schlucken musste.
Wir beide haben noch eine Gemeinsamkeit, wir lieben Lissabon. Aber Sie haben, glaube ich, schon viel mehr in Lissabon gesehen als ich.
Nee, ich muss wieder ein bisschen ausholen. Ich hatte das Glück, als ich noch zu DDR-Zeiten war, ich ja Schauspielerin am Berliner Ensemble und ich kam mit dem Berliner Ensemble schon raus, also in die Welt.
Ja.
Ich war in Barcelona, ich war in Italien, ich war in Toronto. Und ich wusste, das war in den Anfang der 80er Jahre. Und ich wusste, ich werde da nie wieder hinkommen. Ich werde da nie wieder hinkommen. Also ich habe alles aufgenommen, was es aufzunehmen gab. Und das hat sich irgendwie festgesetzt bei mir. Und ich war gar nicht lange, es war zu einem Geburtstag meiner Frau, hatte ich die eingeladen und Teile ihrer Familie da nach Lissabon in ein bestimmtes Restaurant, was ich da gehört hatte, was ganz besonders sein soll. Und ich war, glaube ich, 3 Tage in Lissabon. Aber wir haben uns in diese Stadt so verliebt. Erstmal ist sie wirklich traumhaft schön.
Ja.
Ich kann nur jedem empfehlen, dahin zu gehen. Die hat eine Historie, die ist so toll. Ich kann auch nur jedem empfehlen, in dieses historische Museum direkt unten da an diesem großen Platz zu gehen. Ich weiß nicht, wie der heißt, das links, da wird auch dieses, in dem mittleren Raum wird dann irgendwie jede halbe Stunde das große Erdbeben nochmal, da fängt der Boden an zu wackeln und es brennt ringsrum und also. Und es gibt wunderbare Weine, es gibt wunderbare Speisen in der Markthalle, da kann man Stunden verbringen. Und meine Frau hat am 31.12. Geburtstag. Und ich liebe unter anderem dieses Land, weiß ich nicht, aber diese Stadt, die haben ein riesen Feuerwerk da gemacht. Und ich, gefühlt war die ganze Stadt auf dem Bein. Es gab nicht einen einzigen Knaller. So, das war ein Feuerwerk, wie ich so noch nie gesehen hatte. Viel von den Schiffen aus dem Hafen, aus den Bergen. Wunderbar. Aber die Leute selber haben nicht dieses. Und ich wünschte mir das so von Berlin. Ich komme nach 3 Tagen denn hierher, da auf meinen Platz und steige aus dem Auto aus und denke, und ich laufe nur über diese Pappzäune, über diesen ganzen Müll, der hier. Und warum? Warum? Es gibt so schöne Feuerwerke. Das ist.
Also ein zentrales Feuerwerk und fertig.
Ja.
Das würde Ihnen reichen.
Ja.
Wann geht's das nächste Mal nach Lissabon?
Ach ja.
Also sofort wieder hinfliegen.
Auch.
Machen wir zusammen.
Ja. Nein, ich auch. Aber das Problem ist immer so, also wie gesagt, weil meine Frau ist Lehrerin und man kann immer nur zu bestimmten Zeiten, wenn sie dann Ferien hat, dann sind immer die Flüge doppelt so teuer. Man kann es nur letztendlich im Winter, weil jetzt im Frühjahr fange ich an zu arbeiten. Sie möchte gerne reisen und sowas. Es ist immer schwer, unter einen Hut zu bringen, gemeinsam irgendwo hinzufahren.
Mhm.
Und dann kommt noch dazu, die Welt ist mittlerweile so groß. So, also ich bin auch zu DDR-Zeiten viel rumgekommen, nach Ungarn, nach Polen und sowas, nach Bulgarien und so. Also ich habe mich nicht gelangweilt, aber jetzt ist die Welt so groß und es gibt so viele Orte, wo ich noch nie war, wo ich sage, ich möchte nach Petra, die Wüste und dieses, was die im Felsen gemacht haben. Ich möchte, mein kleiner Sohn war jetzt in Lateinamerika, also was die Inkas da teilweise gebaut haben. Also es gibt so viele Orte, wo ich gerne noch hin möchte.
Und dann also nicht das 5. Mal Lissabon, schon klar.
Ja, mal sehen, aber mal gucken.
Über den Polizeiruf wollten wir noch sprechen. Den haben Sie ja schon Ende der 80er Jahre gespielt.
Den habe ich, ja, genau. Also ich habe 88. Nee, 89 kam das Angebot und dann war der Regisseur, der nach wie vor jetzt einer meiner besten Freunde ist, wenn nicht der Beste, der Jan Rudzicka, der jetzt da auch wieder der im Prinzip die Praxis mit Mehrblick erfunden hat und mitentwickelt hat. Und der hatte damals einen Polizeiruf mit Andreas Schmidt-Schaller, der aber ein Angebot hatte im Westen und der ausgestiegen war. Und dann suchte er einen neuen. Und dann kam er zu mir und dann haben wir in Windeseile doch das eine oder andere Gläschen Alkohol getrunken und sind die besten Freunde geworden. Und so ist das, so bin ich praktisch dann der Kommissar im Polizeiruf geworden. Das war nur eine Zeit, wo die Sender sich, also man wusste in der DDR nicht so richtig wohin. Mhm. Also eigentlich war das alles in Dresden geplant und in Dresden waren auch die ganzen Location, wie man heute neudeutsch sagt, war das alles schon ausgesucht und Dresden wollte aber dann nicht mehr mitmachen in diesem DDR-Verbund, Deutscher Fernsehfunk, ne? Und dann haben wir gesagt, ja, okay, dann machen wir doch in Berlin, ja, dann war der Kameramann, aber ich habe doch das und das und das. Und wie machen wir? Also, dann haben wir den gemacht, dann habe ich noch einen gemacht, der spielte dann plötzlich wieder in Halle. Dann war wieder einer in Berlin.
Später haben Sie dann aber auch mal den Bösen gegeben im Polizeiruf, glaube ich. Und
ja,
Sie haben auch Tatort gespielt.
Da habe ich auch eine wunderbare Geschichte. Und zwar, wenn wir noch die Zeit haben. Und zwar eines der ersten Bösewichte, das war aber noch zu DDR-Zeiten. Da war ich noch an der Schauspielschule. Und dann habe ich Mitternachtsfall mit Fred Delmare. Fred Delmare ist Alkoholiker. Also Quartalstrinker und auf dem Lande, trifft auf mich und dann gehen wir zusammen mordsmäßig eintrinken, sind besoffen bis zum geht nicht mehr. Nächsten Tag ist der tot. Also erstmal denkt man, er ist tot. Polizisten suchen nach dem Täter. So, jetzt kommen die mittags, kommt die Polizei zu mir in die Wohnung. Da liegt ein Schuh von Fred Delmare und die Geldbörse bei mir im Zimmer und ich bin besoffen im Bett. So, und ich werde dann praktisch wach gemacht und heißt, Sie sind der Mörder. Und ich sage, wenn Sie sagen, wird es wohl so gewesen sein. So, und es stellt sich raus dann durch die akribische Kleinarbeiterpolizei, dass nicht ich, sondern Jackie Schwarzes war. So, nächsten Tag ruft meine Mutter an und sagt, Junge, wir haben ja gestern den Polizeiruf gesehen. Dass du nicht der Mörder warst, hat sich ja dann Gott sei Dank rausgestellt. Ich habe gleich zum Vater gesagt, sowas macht doch unser Michi nicht.
Also Sie haben auch Tatort gespielt, so Kuvisma in aller Freundschaft, weißen Sie,
genau.
Auch diese? Auch einige Zeit Großstadtrevier?
Ja,
auch. Habe ich gelesen.
Auch.
Wie viel Krimi verträgt eigentlich heute unser Fernsehen?
Ich finde es furchtbar.
So viele, ja?
Ich finde es furchtbar. Ich war jetzt noch im alten Jahr mal kurz im Krankenhaus und habe in so einer Zeitschrift mal rumgeblättert. Da liefen 4 Tatorte ab 2015. 4 Stück hin. Und mittlerweile ist das so inflationär. Also da wird ja, also wir haben, es gibt ja in Deutschland kaum noch eine Kleinstadt oder ein Dorf, wo nicht irgendwie ermittelt wird. Jetzt geht man ja ins Ausland. Man geht nach Lissabon. Man geht nach Zürich. Man geht nach Kroatien. Also Istanbul. Also wo überall, wo ich immer denke, was ist denn in unseren Medien los? Wir haben doch kluge Köpfe, warum? Und wir haben eine Welt um uns herum, die momentan sehr zerbrechlich ist, sehr diffizil ist. Es gibt doch so Wahnsinnsgeschichten, die ich erzählen müsste. Und aber immer nur Mord und Totschlag ist doch unlangweilig. Also wenn es so weitergeht, haben wir bald keine Leute mehr hier.
Jetzt freuen wir uns deshalb umso mehr auf die Praxis mit Mehrblick. 4 neue 90 Minuten wird es ab 12. April geben. Vorab zu sehen in der ARD-Mediathek. Wie gern sind Sie dann wieder der Kupatzki?
Immer wieder gern.
Immer wieder gern.
Immer, das ist so ein bisschen wie nach Hause kommen und trotzdem immer wieder was Neues, deswegen, was ich vorhin sagte, so mit Tanja Wethorn, so, älter, wo ich immer denke, ja, letzte Woche oder letztes Jahr war der so und so, aber jetzt, ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon wieder was, vielleicht eine Stelle da, es geht jetzt um ein Kunstwerk, wo ich rauskriege, dass es eigentlich eine Fälschung ist. Das gehört eigentlich nicht zu Kubatzki. Und das wurde mir aber geschrieben, so dass der da zumindest mit beteiligt ist. Und das ist einfach toll. Das ist einfach toll. Und da freut man sich.
Machen Sie noch mal richtig Werbung jetzt, warum wir die vier Filme angucken sollten.
Naja, weil es mit das Beste ist, was im deutschen Fernsehen, also in der ARD momentan zu sehen ist. Und das ist natürlich von der Quote, ist es ja auch so. Wie gesagt, also die Geschichte ist so, dass es wirklich, als wir da, wie Sie sagen, vor 7 Jahren anfingen, da war es ein abgeschlossener Film, 90 Minuten. Mhm. Der hat so eingeschlagen wie eine Bombe, die hatten eine Quote wie lange nicht. Mhm. Sowas. Und da haben wir gesagt, nächstes Jahr machen wir 2. Dann haben wir ein paar Jahre lang 2 gemacht, dann haben wir jetzt 3 gemacht und vorher haben wir das erste Mal 4 gemacht. Mhm. Dieses Jahr machen wir auch 4. Und ich meine, 94 Minuten, das muss man erstmal auf die Beine stellen. Das ist schon eine Wahnsinnsarbeit.
Wie lange ist da die Drehzeit? Schon ein paar Monate, oder?
Mehrere Monate. Wir fangen jetzt nach Ostern an zu drehen.
Okay.
Dann geht das bis in den Juni hinein. Dann ist, glaube ich, Juli, mit August ist irgendwie frei sozusagen. Und Mitte, Ende August geht es dann weiter bis in den Oktober.
Lieber Michael Kind, das hat ja Riesenspaß gemacht, mit Ihnen zu plaudern. Ich wünsche Ihnen weiterhin ganz viele schöne Rollen, viel Spaß bei Ihrer Arbeit und viele schöne Stunden daheim mit Ihrer Birgit.
Dankeschön.
Beim Rudern, viel Erfolg. Und natürlich auch Erfolg und eine gute Quote für die neuen Folgen von Praxis mit Mehrblick ab 12. April im Ersten und vorab in der ARD-Mediathek. Vielen Dank, Michael Kind.
Das Dankeschön kann ich nur zurückgeben. Es hat riesen Spaß gemacht mit Ihnen und und alles Gute auch hier der Quote und allen, die jetzt an den Apparaten saßen, an den Lautsprechern, alles Gute.
Michael Kind, er mag gern erzählen, er hat auch viel zu erzählen. Genauso wie Monis Menschen, die Sie in einem unserer MDR Sachsen Podcasts kennenlernen dürfen. Unsere Podcasts finden Sie bei mdrsachsenradio.de, in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.